Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Der 38. Evangelische Kirchentag hat begonnen. In Nürnberg gibt es bis Sonntag mehr als 2000 Veranstaltungen, viel Geistliches und viele gesellschaftspolitische Diskussionen. Das ist die besondere Mischung dieses christlichen Großtreffens. Unser Team vom Deutschlandfunk ist ausgeschwärmt. Ob es Anlass zum Schwärmen gibt, das hören Sie gleich. Schön, dass Sie dabei sind bei diesen Informationen aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Gestern am frühen Abend ging's los mit dem Eröffnungsgottesdienst des Kirchentags in Nürnberg. Unüberhörbar tönten die Posaunenchöre durch die Stadt. Es ist höchste Zeit, war der Gottesdienst überschrieben. Mein Kollege Andreas Mein war dort. Herr Mein, im vergangenen Jahr beim Katholikentag in Stuttgart, beim konfessionellen Mitbewerber sozusagen, sah man viele Lücken im Publikum. Wie war der Andrang der Gläubigen in Nürnberg?
Also schon die Züge Richtung Nürnberg, die waren gut gefüllt und die leerten sich dann schlagartig eben dort. Und das Wetter in Nürnberg, es zeigt sich hier in bester Form. Entsprechend strömten die Massen vor allem zum Hauptmarkt mit dem zentralen Eröffnungsgottesdienst. Die einen sprechen von 20.000 Menschen auf dem Hauptmarkt, andere von mehreren Zehntausenden auf allen Plätzen. Und es war zu spüren, trotz all des Loblieds aufs Digitale, die Menschen wollen ihren Glauben auch ganz analog feiern und sich dabei in die Augen schauen.
Und welche Akzente setzte der Gottesdienst?
Vor allem auch einen musikalischen Akzent. Neben den besagten klassischen Posaunenchören und Kirchenliedern viel Zeitgenössisches, durchaus ambitioniert. Also nicht ganz so kirchentagstypisch, eine etwas wilde, ja, aber auch spannende Mischung. Und als Prediger musste Heinrich Bedford Strohm einspringen, noch bayerischer Landesbischof, und zwar für Annette Kurschus, die EKD-Ratsvorsitzende, die ist an Corona erkrankt. Seine Predigt wurde oft von Applaus unterbrochen. Sie war durchaus politisch und durchaus fromm zugleich, garniert mit dem typischen Bedford-Strom-Lächeln.
Ja, das krisenfeste Lächeln. Nicht ganz so lächelnd Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat die Eröffnungsworte gesprochen. Was war sein Hauptanliegen?
Also vieles von dem, was der Bundespräsident sagte, war erwartbar. Ja, ich verstehe die Ungeduld derjenigen, die das Klima schützen wollen, aber bitte denkt auch an die Schwächeren, die müssen mitgenommen werden. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen würde, es ist Zeit für Waffen, aber so wörtlich, wenn die Ukraine ihre Verteidigung einstellt, ist das das Ende der Ukraine. Also die Rede, die hatte was Ehrliches, weil der Bundespräsident die moralischen Dilemmata benannte und gleichzeitig dazu aufrief, dass der Kirchentag vorleben könne, wie das geht, Argumente austauschen, sich zuhören, gegebenenfalls streiten, aber auf den Zusammenhalt achten.
Vielen Dank, Andreas Mein, mit dem Rückblick auf den Eröffnungsabend. Wir sprechen uns gleich nochmal. Auf Kirchentagen wird für evangelische Christinnen und Christen sichtbar, wer glaubt, ist nicht allein, der findet Halt und Sinn auch durch die Gemeinschaft. Allerdings sehen viele keinen Sinn mehr in einer Kirchenmitgliedschaft. Im vergangenen Jahr sind 380.000 Menschen in Deutschland aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Das ist ein Negativrekord. Frage an meinen Kollegen Burkhard Schäfers in Nürnberg. Ich vermute, es geht bei einem solchen Glaubensgroßevent auch darum, Menschen in der Kirche zu halten, oder?
Kirchentage haben eine wichtige Funktion, nämlich der Stammklientel zu präsentieren, für was die Kirche alles gut ist. Insofern werden etliche, die hier auftreten, sicherlich das Signal senden, die evangelische Kirche kann Halt geben in Krisenzeiten, sowohl in persönlichen als auch in politischen Krisen. Und davon überzeugt ist auch Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland. Wie gesagt, wegen Corona ist sie nicht da. Vor einigen Tagen habe ich sie interviewt und gefragt, warum wir die Kirche brauchen.
Ich brauche die Kirche, weil ich alleine meinen Glauben nicht hochhalten kann. Die Welt ist so kompliziert, die Welt ist so voller Anfragen, auch immer wieder mein eigener Glaube, so voller Zweifel und Anfechtungen, dass es immer das Miteinander mit den anderen braucht, um mich zu vergewissern. Und die Institution braucht es alleine deshalb, weil wir kirchlicherseits ja viele Aufgaben übernehmen, für die es auch finanzielle Mittel braucht. Und grundsätzlich brauchen wir ihre Strukturen, um unsere Arbeit zu tun.
Das sieht nun wirklich nicht jeder so. Die evangelische Kirche hat inzwischen weniger als 20 Millionen Mitglieder in Deutschland. Werden diese Negativrekorde in Nürnberg diskutiert?
Der Mitgliederschwund hat bisher keine direkten Folgen für solche Großveranstaltungen wie Kirchentage. Dieser hier wird wie sonst auch öffentlich gefördert mit Millionen von Bund, Land und Stadt. Und es kommen ja trotzdem etliche Politikerinnen und Politiker in den nächsten Tagen hierher. Nichtsdestotrotz, die religiöse Landschaft in Deutschland verändert sich. Seit kurzem sind die Mitglieder von evangelischer und katholischer Kirche zusammengenommen in der Minderheit. Das ist, kann man schon sagen, eine symbolische Marke. Sieht Annette Kurschus das als Zeitenwende?
Das Wort ist mir zu stark. Das ist ja eine allmähliche Entwicklung. Knapp unter 50% heißt ja noch nicht, wir sind jetzt also ganz davor zu verschwinden. Die Dynamik ist eine, die ich ernst nehme. Es ist aber eine Entwicklung, die mich eher dazu anspornt, darüber nachzudenken, was genau ist die Stärke der Kirche und wie kann sie in unserer Gesellschaft fruchtbar gemacht werden.
Jetzt ist die Zeit, heißt ja das Motto dieses Kirchentags. Man könnte das jetzt so verstehen, dass Kirche zeitgeistiger werden muss, moderner, um den vielen Austritten etwas entgegenzusetzen. Aber dem widerspricht die Ratsvorsitzende der EKD.
Wir wollen modern werden. Darin ist in sich schon ja eine Falle gegeben. Das heißt ja im Grunde, wir wollen jetzt mit aller Anstrengung gucken, wo sind wir anschlussfähig und wo können wir mit anderen Leuten mitlaufen oder das tun, was anderen gefällt. Das halte ich für eine Falle. Wir müssen auf der Spur sein, wie können wir das, was uns selber wichtig ist, wovon wir selber getragen sind, mit unserer eigenen Begeisterung so in die Welt setzen, dass Menschen darauf aufmerksam werden.
Nicht in die Falle tappen, das klingt ja eher verhalten.
Ja, angesichts der zunehmenden Säkularisierung ist auch in der evangelischen Kirche vieles ins Wanken geraten. Nach der Corona-Pandemie gehen noch weniger Leute in die Gottesdienste als davor schon und die Zahl der Ehrenamtlichen in den Gemeinden sinkt. Und die Kirchen haben ihre gesellschaftliche Deutungshoheit verloren, das sagt der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack, der nachher hier beim Kirchentag auftritt.
Was die Kirche nicht mehr anbieten kann und was sie auch gar nicht versucht, ist gewissermaßen eine Gesamtdeutung der Gesellschaft, eine Gesamtdeutung der politischen Situation. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass das Zeitalter der Weltanschauung vorbei ist. Und die Menschen akzeptieren sozusagen diesen Anspruch auf Letztdeutung, Letztgültigkeit nicht mehr. Das betrifft eben auch die Kirchen. Und die Kirchen stellen sich darauf ein und sie werden bescheidener.
Und was Soziologe Pollack auch sagt, weil den Einzelnen ihre persönliche Freiheit wichtiger wird, sind Autoritäten und hierarchische Systeme, wie eben auch kirchliche Systeme, zunehmend unbeliebt.
Eine verbreitete These lautet, zwar gehe in der westlichen Welt die Kirchenbindung zurück, die Religiosität aber nicht. Was ist davon zu halten? Glauben ohne Kirche?
Ja, wenn die Menschen ohne Kirche genauso religiös wären wie mit Kirche, dann gäbe es ja in Sachen Sinnstiftung keinen Verlust, auch nicht in einer Gesellschaft, in der die Kirchenmitglieder zur Minderheit werden. Aber diese Annahme sei widerlegt, sagt der evangelische Religionssoziologe Pollack.
Diese These redet die Veränderung auf dem religiösen Feld schön. Wenn wir mal einfach die Zahlen anschauen, in Deutschland 1950 sagen 90% der Westdeutschen, dass sie an Gott glauben. Jetzt sind es in Westdeutschland ungefähr 60%, also es geht um 30 Prozentpunkte nach unten. Und nicht nur das, auch die Art und Weise, wie man an Gott glaubt, hat sich verändert. Es ist unbestimmter geworden. Man glaubt gar nicht mehr so sehr an den christlichen Gott, sondern mehr an eine höhere Macht. Und wenn man das vergleicht mit den Kirchenmitgliederzahlen, dann muss man sagen, es geht eben nicht nur die Kirchenbindung, sondern auch die Glaubensbindung zurück.
Einen wesentlichen Grund sieht Pollack darin, dass immer weniger Eltern den Glauben an ihre Kinder weitergeben. Denn die religiöse Sozialisation in der Familie sei der wichtigste Faktor, der die Religiosität im Erwachsenenalter beeinflusst.
Gibt es Ideen dafür, diese Entwicklung aufzuhalten?
Naja, mehr und mehr Kirchenvertreter schätzen die Lage inzwischen realistisch ein. Sie können den Mitgliederschwund nicht stoppen. Das gibt auch die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus zu. Gleichzeitig meint sie, ohne Kirche und Diakonie wäre das gesellschaftliche Klima ein anderes.
Ich vermute, wir hätten noch stärker als jetzt ein Klima, das Gegensätze nicht aushält, das immer intoleranter wird, indem man nicht mehr aufeinander hört, nicht mehr miteinander redet. All das ist es, wo Kirche sich in besonderer Weise einsetzt. Wir schaffen Räume, wo sich Menschen unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Meinungen auch begegnen und austauschen. Das sind alles Überzeugungen, die wir in diese Welt eintragen und die auch ihre Wirkung zeigen.
Also die Kirchenleute hier werden alles daran setzen, dass von Nürnberg das Signal ausgeht, die Kirchen sind ein wichtiger stabilisierender Faktor für die Gesellschaft.
Burkhard Schäfers über das große Thema Sinnsuche in und außerhalb der Kirche auf dem Kirchentag in Nürnberg. Heute Vormittag gibt es dazu auch eine Diskussion, die ist überschrieben mit der Frage, wo finde ich Halt, Sinnstiftung in einer Gesellschaft mit ChristInnen als Minderheit? Ein anderes Großthema, ein Kirchentagsklischee geradezu, ist alles, was mit Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz zusammenhängt. Christlich gesprochen mit der Bewahrung der Schöpfung. Meine Kollegin Kirsten Dietrich hat sich das Programm daraufhin angesehen. Frau Dietrich, was ist jetzt anders als bei früheren Kirchentagen, wo darüber ja auch schon heftig diskutiert wurde?
Na, man spürt einfach eine ganz neue Dringlichkeit bei diesem Thema. Es geht nicht mehr um Solarpaneele auf Gemeindehausdächern oder Bio-Kaffee aus dem globalen Süden ganz weit weg. Es geht ums große Ganze, um die gemeinsame, so wörtlich fucking Zukunft, so heißt ein Podium zu den unterschiedlichen Verantwortungen der Generationen. Und diesen Perspektivwechsel beschreibt eine junge Pfarrerin ganz gut, die ich im Vorfeld gesprochen habe. Alvine Dorothea Schulze heißt sie und sie promoviert über Schöpfungstheologie im Angesicht der Klimakrise. Und sie sagt:
Also ich sehe die Gefahr, wenn wir von der Bewahrung der Schöpfung sprechen, darin, dass wir die Schöpfung als so ein geschlossenes System ansehen und wir sind irgendwie nicht richtig Teil davon. So als würden wir von außen auf die Schöpfung raufschauen und sie bewahren. Und mir geht es sehr stark darum zu betonen, dass wir Teil der Schöpfung sind.
Mündet es auch in konkrete Vorschläge? Sollte der evangelische Christenmensch zum Beispiel eine Wärmepumpe kaufen?
Na, das Programm wurde natürlich entworfen, bevor es diese erbitterten Debatten und polarisierenden Kampagnen gegen die ersten Gesetze gab, mit denen jeder und jede Einzelne in die Verantwortung genommen werden sollen. Stichwort Heizung und Wärmepumpe. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es auch darum geht, aufgescheuchte Gemüter zu beruhigen. So in einem Dreischritt, ja, die Klimakrise hat beängstigende Aspekte, ja, du stehst mittendrin, aber schau, du kannst schon auch was tun. Also gemeinsam, wir, das sind so die entscheidenden Worte. Und Alvine Dorothea Schulze hat, finde ich, ganz eindrücklich zusammengefasst, was da eine Veranstaltung wie der Kirchentag als einen ganz eigenen Aspekt in die Debatte um Kipppunkte und 1,5-Grad-Ziele bringen kann.
Ein großer Reichtum für mich liegt in der spirituellen Auseinandersetzung, auch in der emotionalen Auseinandersetzung. Ich glaube, die Klimakrise ruft sehr viele Emotionen hervor bei vielen Menschen. Das sind Emotionen von Angst, Wut, auch Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit höre ich immer wieder. Und ich glaube, dass die Spiritualität da ein großer Schatz ist. Wir können uns spirituell, auch emotional mit der Klimakrise auseinandersetzen.
Alvine Schulze, die tritt übrigens beim Kirchentag auch auf als Mitglied von Green Faith. In dieser Gruppe wollen Gläubige weltweit und über die Religionen hinweg für Klimagerechtigkeit streiten und so die Welt heilen.
Das klingt bei aller Dringlichkeit ziemlich versöhnt. Gibt es eigentlich einen Konsens, worin das Gute besteht, was jetzt zu tun ist?
Naja, es liegt tatsächlich ein deutlicher Schwerpunkt auf dem Konstruktiven. So die Aufrufe zum Verzicht, die ja dann richtig wehtun, die gibt's ausdrücklich ausformuliert, eher erstaunlicherweise bei den Veranstaltungen, die sich an Jugendliche richten. Aber es könnte schon auch zum Streit kommen beim Kirchentag. Am Freitag, also morgen, gibt's gleich zwei Podien mit Konfliktpotenzial. Die laufen beide praktischerweise gleichzeitig. Also ist die Qual der Wahl für klimabewegte Besucherinnen und Besucher. Bei dem einen trifft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen auf Carla Hinrichs, die Sprecherin der letzten Generation, und auf Joe Kaeser, den Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens Energy. Und auf dem anderen Podium streiten die indische Umweltaktivistin Vandana Schiefer und der Vizepräsident des Bauernverbandes.
Mhm, das klingt spannungsreich. Stichwort letzte Generation. Bei der jüngsten EKD-Synode sprach eine Vertreterin der letzten Generation und beschwor die Kirchen als Verbündete. Und jetzt auch beim Kirchentag sind bei vielen Veranstaltungen Aktivistinnen und Aktivisten dieser Klimagerechtigkeitsbewegung vertreten. Wird das ein Heimspiel für die letzte Generation?
Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Also klar, ganz generell sieht sich die Mehrzahl der Kirchentagsbesucherinnen und Besucher sicher auf der Seite derer, die die Klimakrise ernst nehmen und was tun wollen. Aber ob sie dabei auch so die radikale Konsequenz, zum Beispiel eben der letzten Generation als Vorbild haben, das glaube ich dann eher doch nicht. Dafür ist wahrscheinlich schon allein der Altersdurchschnitt der Teilnehmenden zu hoch. Ich würde das eher so ein bisschen als ratlose Sympathie beschreiben, diese Haltung. Das habe ich so gehört von Kirchentagsgeneralsekretärin Christine Jahn, die ich vor Beginn des Kirchentags gesprochen habe.
Das macht mir schon ein Stück Sorge, wenn sich eine Generation als letzte Generation beschreibt, weil da auch ein Stück so eine Getriebenheit da ist, die in dem Thema begründet ist, verstehe ich vollkommen. Und zugleich manchmal so dieses, wie kann man das bezeichnen? Es ist so ein Getriebensein mit einer Spur von Hoffnungslosigkeit. Es lässt mich auch mit einer Frage zurück, aber genau dafür machen wir Kirchentag, dass wir das auch in die Debatte bringen können.
Naja, und so ein bisschen Blockade und Unterbrechung soll der Kirchentag schon auch noch bringen. Also morgen Mittag rufen die Verantwortlichen fürs Zentrum Schöpfungsverantwortung zu einer Menschenkette auf. Die soll von der Kirche St. Sebald in der Innenstadt bis zu einem gasbetriebenen Heizkraftwerk im Süden der Stadt reichen. Und das wären dann 4 Kilometer. Und auch wenn die Menschen in der Kette vor allem auf dem Bürgersteig stehen und sich dort auch nicht festkleben sollen, würde das doch auch den Verkehr auf der Autobahn A73 unterbrechen, wenn es klappt.
Ja gut, dass unser Ü-Wagen schon da ist. Danke an Kirsten Dietrich. Ja, von der letzten Generation war gerade schon die Rede, aber das sind natürlich nicht die einzigen auf dem Kirchentag, die sagen, Glauben reicht nicht, man muss etwas tun. Zum Beispiel etwas tun für den Frieden, für die Gleichberechtigung queerer Menschen oder für eine ehrliche Aufarbeitung der kolonialen Schuldgeschichte. Rainer Brandes in Nürnberg, Sie haben mit einer Theologin und einem ja vielfältig aktiven Aktivisten gesprochen. Wie begründet er sein Engagement?
Ja, und das ist Peter Imorinkan Donators. Er stammt aus Nigeria, wird hier auch auftreten auf dem Kirchentag und er lebt seit über 30 Jahren in Deutschland, ist engagiert einerseits gegen Rassismus und kolonialistisches Denken, andererseits aber auch in der Klima- und Umweltbewegung. Und er sagt:
Also wenn ich dann über Aktivismus zum Gutzweck reden, möchte ich nur alle Mitchristen daran erinnern, dass der größte, der allergrößte Aktivist, der je gegeben hat, Jesus Christus war. Weil er für die Sache, die wir uns in Einzelnen einsetzen, das Fundament gelegt hat und wie man auch christlich damit umgehen kann, was Menschenrechte angeht.
Das sagt der Aktivist und was sagt die Theologin?
Ja, das ist Christine Schließer. Sie lehrt und forscht an der Uni Zürich zu systematischer Theologie. Sie beschäftigt sich mit Friedensethik und sozialen Bewegungen. Sie spricht natürlich etwas theologischer und sie sagt:
Wenn man zurückblickt an die Anfänge des Christentums, so sehen wir, dass das Christentum ja schon immer eine Bewegung war, die nicht nur nach innen, sondern zugleich auch immer nach außen gerichtet war. Und zugleich war von Beginn an klar, wovon man überzeugt ist, hat natürlich auch Einfluss darauf, wie man lebt, wie man sich verhält, welche auch politischen Entscheidungen man trifft. Karl Barth, der große Schweizer Theologe, sagte mal so schön, es gibt kein legitimes Privatchristentum.
Also da sieht man schon, beide sind sich da eigentlich einig. Die Theologie kann nicht unpolitisch sein.
Viel Einigkeit also. Stichwort Kolonialzeit. Die Kirchen haben da eine schwere Schuldgeschichte. Warum kommen sie jetzt als Partner für eine ehrliche Aufarbeitung in Frage?
Ja, Peter Imorinkan Donators, der sagt, die Kirche muss natürlich dekolonisiert werden, aber das gehe eben nur, wenn Aktivistinnen und Aktivisten aus dem globalen Süden das selbst in die Hand nehmen. Denn
solange diese kreative Aktionen gewaltlos bleiben, so lange werde ich solche Aktionen nicht verurteilen. Und das ist eine Aufgabe der Kirche, auch gerechtigkeitshalber, dafür zu sorgen, dass dieser Aktivismus nicht einfach diffamiert wird, kriminalisiert wird.
Ja, das war jetzt ein O-Ton, der eigentlich später kommen sollte, wo es nochmal um den Klimaaktivismus geht. Vielleicht hören wir nochmal Peter Imorinkan Donators, wie er was zur Dekolonisierung sagt.
Was wir nicht brauchen, ist Whiteism und diese Art weißen Retten Afrikas zum Beispiel. Diese White Supremacy, das ist eine institutionalisierte Systematik. Aber wenn sie die Bereitschaft auf Vergebung gibt, muss auch die Bereitschaft von der anderen Seite von ernsthaften Versöhnungsprozess geben.
Weltchefredakteur Ulf Poschert hat ja in dieser Sendung kritisiert, dass sich der Kirchentag gemein mache mit Aktivismus. Er meinte wohl vor allem die letzte Generation, aber sicherlich nicht nur die. Gab es auch eine Diskussion oder gibt es auch eine Diskussion darüber, wo die Grenze von Aktivismus in der Kirche verläuft?
Ja, die gibt es und da haben wir ja eben auch schon Peter Emmerinken Donatus gehört. Selbst ist er ja Aktivist und er sagt, man muss ja nicht jede Protestform gut finden. Er zum Beispiel findet es gar nicht so sinnvoll, sich auf der Straße festzukleben, weil er meint, das trifft vielleicht die Falschen. Er will das aber eben nicht verurteilen. Christine Schließer, die Theologin, die sieht das etwas kritischer, wenn es um die Zusammenarbeit von aktivistischen Gruppen und der Kirche geht. Sie hält das zwar für legitim und auch für notwendig, sie sieht auch gemeinsam von der letzten Generation und den Kirchen, Stichwort Bewahrung der Schöpfung, aber...
Bei der letzten Generation höre ich mitunter eher eine Drohbotschaft als eine Frohbotschaft. Und ein christlich positionierter Aktivismus würde sagen, wir sind getragen von der Hoffnung, das kann sich im einzelnen Engagement vielleicht gar nicht so großartig unterscheiden nach außen hin, aber es steht doch ein ganz anderes Wirklichkeitsverständnis, eine ganz andere Wirklichkeitsdeutung dahinter.
Schließer findet eben, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die benutzen eine quasi religiöse Sprache, ohne, wie die Theologie das mache, eine Hoffnung anzubieten.
Drohbotschaft, Frohbotschaft, diesen Gegensatz habe ich schon lange nicht mehr gehört. Nur waren evangelische Kirchentage in der Vergangenheit auch ein wichtiger Treffpunkt, vielleicht sogar der wichtigste für die Friedensbewegung. Frieden schaffen ohne Waffen war ein Motto, das dort oft zu hören war. Seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ist auch die christliche Friedensethik in eine Sinnkrise geraten. Der Bundespräsident hat das gestern sehr deutlich auch nochmal angesprochen. Schlägt sich das im Programm nieder?
Ja, das tut es zwar ohne die Ex-Bischöfin Margot Käßmann, die ja die prominenteste Vertreterin da ist. Sie hat ihre Teilnahme wohl nach Unstimmigkeiten mit der Kirchentagsleitung abgesagt. Aber es gibt ein Podium, da wird der Generalinspekteur der Bundeswehr mit dem Friedensbeauftragten der evangelischen Kirche sprechen. Und die Friedensethikerin Christine Schließer, sie sagt, die Friedensethik stecke in einem Dilemma. Einerseits soll Krieg nach Gottes Willen nicht sein. Andererseits müsse die Kirche aber auf der Seite der Überfallenen stehen und sie wünscht sich da mehr Demut von der Gesellschaft.
Und in diesem Spannungsverhältnis zu stehen, bedeutet zugleich, dass niemand aus diesem Krieg mit einer weißen Weste herauskommt. Jeder, so hat das Dietrich Bonhoeffer mal sehr schön auf den Punkt gebracht, jeder, der verantwortlich handelt, wird schuldig.
Ja, und weil das so sei, fordert sie auch mit Blick auf die Zeit nach dem Krieg,
dass man jetzt schon im Krieg den Konflikt, den Krieg vom Ende aus denkt und überlegt, wie kann denn überhaupt ein gerechter, ein nachhaltiger Friede aussehen? Wie kann Versöhnung stattfinden?
Denn die Ethik habe sich eben weiterentwickelt von der Lehre vom gerechten Krieg zur Lehre vom gerechten Frieden.
Ja, danke an Rainer Brandes, der uns über Aktivismus auf und abseits der Podien informiert hat. Jetzt haben wir schon von einigen Veranstaltungen gehört. Mein Kollege Andreas Mein lässt uns nur noch mal kurz in seinen Terminplaner von heute blicken. Herr Mein, wo gehen Sie hin und warum?
Also weil ich ja schon einige Kirchentage erlebt habe, möchte ich mir heute mal etwas ansehen, was mir erstmal fremd ist. Den sogenannten Christustag Bayern. Der findet durchaus innerhalb des Kirchentags statt, wird vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein eröffnet. Und es geht da um klare Bekenntnisse, um Mission, um die Gemeinde vor Ort. Klingt erstmal etwas weniger hip, aber es muss ja nicht alles hip sein. Ich werde mich überraschen lassen. Und nachmittags dann ein Thema, das mir am Herzen liegt. Fokus Israel und Palästina. Da diskutieren unter anderem Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sowie die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Die Frage, wo sind die Brücken in die Zukunft? Also in Israel bzw. Palästina. Leider parallel dazu, aber vielleicht kann ich mich erteilen, ein Ruf aus der Zukunft. Stimmen aus Osteuropa, das Zug fährt dort. Auch wenn nicht aus Osteuropa der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Die Bibelarbeiten, die verpasse ich leider. Die finden nämlich immer parallel zu unserer Sendung statt um 9.30 Uhr. Sonst würde ich da gerne auch mal hingehen.
Ja, das DLF-Team berichtete vom Deutschen Evangelischen Kirchentag. Und auch morgen um 9.35 Uhr schalten wir in dieser Sendung wieder nach Nürnberg. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.